Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute mit Katja Scherer. Guten Tag. Den Werbeslogan klimaneutral, den sieht man mittlerweile immer öfter auf Produkten. Er ist aber nicht besonders aussagekräftig und daher hat sich heute erstmals der Bundesgerichtshof mit der Frage befasst, wann und wie Unternehmen diesen Begriff werbend verwenden dürfen. Wir klären, worum es geht in dem Verfahren und wir blicken auf den Automobilzulieferer Bosch, der vor ein paar Wochen schon mal groß in den Schlagzeilen, weil bundesweit rund 25.000 Mitarbeitende gegen geplante Stellenkürzungen protestierten. Heute hat der Konzern zur Bilanzpressekonferenz geladen. Dazu später mehr. Jetzt sprechen wir erstmal über das heutige Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Die Staatschefs befassen sich bei dem Treffen vor allem mit der schwächelnden Wirtschaft in der EU und der Frage, wie Europa wettbewerbsfähiger werden kann. Darum geht es jetzt auch in unserem Börsengespräch. Wir schalten dazu in unser Frankfurter Börsenstudio. Dort ist heute für uns Claudia Werle vor Ort. Frau Werle, als wichtiger Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit in der EU zu stärken, gilt der Aufbau eines gemeinsamen europäischen Finanzmarkts. Was heißt das denn genau?
Also der europäische Wirtschaftsraum, das heißt 27 verschiedene Staaten, 27 verschiedene Aufsichtsbehörden. Kurzum, in jedem Land gibt es ganz unterschiedliche Regularien und es gibt vor allem auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie eine Kapitalmarktunion aussehen könnte. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass sich davon Investoren abschrecken lassen. Viel Geld fließt anderswohin. Und die Idee ist jetzt halt, dass ein gemeinsamer europäischer Finanzmarkt vieles vereinfachen, erleichtern könnte. David Kohl ist zu Gast. Er ist Chefökonom bei der Privatbank Julius Baer. Herr Kohl, warum kommt denn das Vorhaben einer Kapitalmarktunion so schwer voran?
Ja, Sie haben es schon erwähnt. Es gibt halt verschiedene Behörden in den verschiedenen Staaten und die haben auch ihre eigenen Verantwortungen. Das heißt, man müsste bereit sein, wirklich diese Verantwortung abzugeben. Und beim Kapitalmarkt ist man sehr nah dran an einem strategisch wichtigen Punkt. Und diese Kompetenzen möchte man nicht abgeben. Und es ist auch in den derzeitigen Verträgen für die Europäische Union, für die Währungsunion nicht vorgesehen, dass man diese Kompetenzen abgibt. Ähnlich wie zum Beispiel die Gründung der Europäischen Zentralbank. Dort wurde explizit gesagt, diese Kompetenz wird verlagert auf die Europäische Union. Das ist in diesem Bereich nicht geschehen und die Verhandlungen darüber dauern schon sehr lange an. Das zeigt für uns, dass es wohl sehr, sehr schwierig hier ist, diese Souveränitätsrechte dann wirklich abzugeben, dass man dazu bereit ist.
Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, auch ein wichtiger Punkt. Eine Studie zufolge klafft die Schere zwischen den USA auf der einen Seite und Europa und Asien auf der anderen Seite auseinander. Wollen die Europäer nicht? Können die Europäer nicht?
Vielleicht muss man zu den Studien natürlich immer ein genaues Auge drauf halten. Richtig ist, dass es in den USA, aber auch in Asien, aber besonders in den USA, riesige Unternehmen gibt, die riesige Cashflows generieren, die fast Monopolisten sind auf ihrem Markt. Ich denke mal, jeder weiß, welche damit gemeint sind. Und diese haben halt diese Cashflows, die sie dann auch für Forschung und Entwicklung ausgeben können. Wohingegen in Europa, aber auch in Deutschland insbesondere, die Wirtschaft viel mehr mittelständisch geprägt ist. Und da kommen eben nicht so stark diese Cashflows, diese Gelder zustande. Es gibt kaum Monopolisten in diesem Bereich, die wirklich Monopolrenten einnehmen können. Das heißt, da bleibt natürlich viel weniger Geld übrig für Forschung und Entwicklung. Das ist eine Seite, die das erklärt. Die andere Seite, was wir immer wieder beobachten, ist, dass in den USA Forschung und Entwicklung und Patentierung häufig über den Bereich hinausgehen, dass man nur etwas erfunden hat oder patentiert hat, sondern dass das auch in die Marktreife gebracht wird, also dass man damit auch tatsächlich Geld verdient. Bestes Beispiel sind bei der künstlichen Intelligenz extrem viele Patente in Deutschland, in Europa, aber die werden eben nicht in die Marktreife gebracht, da gründen sich keine Unternehmen. Also es hakt eher wirklich nicht an der Forschung und Entwicklung, die kommt hier, die wird hier gemacht. Es ist die Frage, wie man das dann tatsächlich kommerziell ausnutzt. Da gibt es für Europa einige Schwächen. Und da ist natürlich die Verbindung zu der fehlenden Kapitalmarktunion, zu den fehlenden Möglichkeiten, hier Kapital zu mobilisieren.
Über Deutschland wird viel geschimpft, zu viel Bürokratie, zu hohe Steuern, Fachkräfte fehlen an allen Ecken und Enden. Was sind für Sie die entscheidenden Knackpunkte?
Erst sind sicherlich die Punkte, dass man sich Deutschland da strukturell so aufgestellt ist, dass man nicht so viel verändern möchte. Und das bedeutet im positiven Sinne viel Stabilität. Das hat uns schon sehr viel geholfen für die Ökonomie. Das bringt auch positive Wahrnehmung für den Standort Deutschland mit sich. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn sich Dinge schnell verändern und wenn man sich anpassen möchte an neue Herausforderungen, dass man hier nicht ganz so schnell vorangeht wie die Konkurrenten. Das heißt, man geht in die richtige Richtung, aber man sieht die Resultate der Zeit noch nicht. Und dann ist natürlich, Sie haben es gesagt, immer wieder ein bisschen diese Tendenz dazu, sehr viel schlecht zu reden und die Dinge, die positiv laufen, eher nicht so in den Vordergrund zu bringen.
Kurz zum Schluss, was muss getan werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern?
Gut, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht, da sind bei den Lohnstückkosten, also da ist wirklich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit ein Problem. Macht man das über den Wechselkurs, kann man machen, sollten eigentlich die Märkte eher richten. Richtig ist, dass man hier insbesondere nach diesem Inflationskrise, die man hatte in den vergangenen Jahren, an Wettbewerbsfähigkeit, an preislicher Wettbewerbsfähigkeit, das ist wichtig dazu zu sagen, verloren hat. Und das wird ganz schwierig wieder gut zu machen. Hier muss man sich anstrengen. Die Hoffnung ist immer da, dass dieser Druck durch die preisliche Wettbewerbsfähigkeit hier mehr Innovation erzeugt und Wettbewerbsfähigkeit wieder nach sich bringt.
Sagt David Kohl vom Bankhaus Julius Bär.
Ja, danke auch aus Köln für diese Einblicke, Frau Werle. Dann lassen Sie uns nochmal auf den Gesamtmarkt blicken. Wie steht denn der DAX?
Der hat den Handelstag im Plus begonnen. Mittlerweile sind die bisherigen Tagesgewinne aber aufgezehrt. Der DAX jetzt bei 17.763 Punkten. Die Lage im Nahen Osten, die Zinsdiskussionen, das sind alles Themen, die den Finanzmarkt beeinflussen.
Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius, der hat Quartalszahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen?
Sartorius ist mit niedrigeren Umsätzen und mit weniger Gewinn ins neue Jahr gestartet. Kunden bauen Lagerbestände ab, es wird weniger investiert, die Nachfrage geht zurück. Vor allem aus China kommen weniger Aufträge. Es dürfte ziemlich herausfordernd werden, die Jahresziele noch zu erreichen. So heißt es. Sartorius gehört ja zu den Unternehmen, die in Zeiten der Corona-Pandemie gute Geschäfte gemacht haben. Damit ist jetzt Schluss. Sartorius reagiert auf die sich verändernden Rahmenbedingungen, will sparen, will Stellen abbauen. Die Zahlen insgesamt kommen an der Börse nicht gut an. Die Papiere brechen um mehr als 11% ein.
Welche Unternehmen fallen noch auf?
Gut, die Autobauer, also es kommen Zulassungszahlen aus der Autobranche. Der Autoabsatz in der Europäischen Union, der kommt nicht so recht voran. Im März, da lag der Anteil der reinen E-Fahrzeuge bei 13%. Das ist weniger als noch ein Jahr zuvor. Und es gibt einfach sehr, sehr große regionale Unterschiede.
Dann blicken wir noch abschließend auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro, der wird jetzt mit einem Dollar 06,71 gehandelt. Die Umlaufrendite ist zurückgegangen von 2,52 auf 2,49%. Und die Feinunze Gold, also das sind ungefähr 31 Gramm, für die muss man jetzt zum Mittag 2.382,56 Dollar bezahlen.
Und das war das Börsengespräch heute mit Claudia Werle. Ja, und Stichwort Autobranche, damit geht es auch weiter. Der Automobilzulieferer Bosch, das ist ein Schwergewicht der deutschen Wirtschaft, knapp 430.000 Mitarbeitende, im vergangenen Geschäftsjahr rund 90 Milliarden Euro Umsatz weltweit. Das Unternehmen, das läuft aber immer so ein bisschen unter dem Radar angesichts seiner Größe, weil es nicht börsennotiert ist. 94% der Anteile, die gehören der Robert-Bosch-Stiftung. Zuletzt gab es aber dann doch Schlagzeilen. Der Konzern will tausende Stellen abbauen. Auch viele im Automobilbereich. Und im März sind zehntausende Mitarbeiter deswegen auf die Straße gegangen. Thomas Wagner war heute bei der Bilanzpressekonferenz des Unternehmens mit dabei.
Das war vor knapp drei Wochen. Rund 25.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter demonstrieren vor der Bosch-Konzernzentrale in Stuttgart gegen den geplanten Abbau von rund 7.500 Stellen weltweit.
Wir sind schockiert und dann auch enttäuscht.
Und der Bosch war immer bekannt als sehr solidarisch. Der Weitblick fällt mir dann.
Und das war heute, vor knapp drei Stunden, Bosch-Vorstandschef Stefan Hartung bei der Vorlage der Bilanz für das zurückliegende Geschäftsjahr 2023.
Wir nehmen die Sorgen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr ernst. Inzwischen haben unsere Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern zu ersten Ergebnissen geführt. Grundsätzlich sind wir mit Ihnen einig, dass wir Kosten senken müssen, dabei aber auch nach Alternativen auch zum Stellenabbau suchen.
Und für diese Alternativen zum Stellenabbau greift Bosch tief in die Konzernkasse. So sollen gerade zahlreiche deutsche Standorte im Bereich Antriebe, Elektromobilität und Software fürs Auto erheblich gestärkt werden. Stefan Hartung.
Hier investieren wir in diesem und im nächsten Jahr 4 Milliarden Euro. Zum anderen werden wir bis 2027 700 Millionen Euro in Ausbildung und Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Mobilitätssparte ausgeben. Ohnehin forcieren wir unsere Initiativen für Weiterbildung und Vermittlung unserer Beschäftigten aus schrumpfenden in wachsende Geschäftsfelder. Im Rahmen unserer Programme People Acquisition Campus und Mission for Move konnten wir bisher nahezu 3000 Beschäftigte aus unserem Antriebsgeschäft qualifizieren und auf neue Stellen bringen.
Und damit auch den Betriebsfrieden retten. Der Bosch-Gesamtbetriebsrat spricht in einer ersten Stellungnahme von einem bemerkenswerten Durchbruch bei dem Bestreben zur, wie es heißt, gemeinsamen Gestaltung des Mobilitätswandels. Der aber kostet Geld. Milliarden muss der Mischkonzern, bei dem der Automobilsektor etwa 60% des Umsatzes ausmacht, in den Wandel hin zur Elektromobilität und zum autonomen Fahren investieren. Dazu muss er erst einmal auch Milliarden verdienen, hat er im vergangenen Jahr. Der Gesamtumsatz der Robert Bosch GmbH lag 2023 bei knapp 92 Milliarden Euro, etwa 4% mehr als im Vorjahr. Und der Gewinn vor Steuern und Zinszahlungen, das sogenannte EBIT, lag bei 4,8 Milliarden Euro, eine Milliarde mehr als im Vorjahr. Besonders gut lief es dabei im Mobilitätssektor, also bei Entwicklung und Herstellung von Fahrzeugkomponenten. Hier ging der Umsatz um 7% nach oben auf über 56 Milliarden. Bosch bleibt damit bundesweit die Nummer 1 unter allen Autozulieferkonzernen. Und der Grund für gute Geschäfte in diesem Bereich liegt, so Bosch-Finanzchef Markus Forschner, eigentlich auf der Hand.
Die weltweite Fahrzeugproduktion erhöhte sich dabei mit einem Zuwachs von mehr als 10% auf 93 Millionen Einheiten, deutlich stärker als erwartet.
Im laufenden Jahr sei allerdings wegen konjunktureller Eintrübungen eher mit einem Rückgang der weltweiten Auto-, Bus- und Lkw-Produktion zu rechnen. Der Konzern setze dabei weiterhin, so Bosch-Chef Stefan Hartung, auf
das elektrische Fahren. Allein in diesem Jahr laufen bei uns 30 Serienprojekte für Elektrofahrzeuge an. Die Elektromobilität kommt. Die Frage ist nur, wie schnell in den verschiedenen Regionen der Welt. In Europa werden 2030 nach unserer Einschätzung 70% aller Neuwagen reine Elektroautos sein. In China und Nordamerika 40-50%.
Darauf setzt Bosch mit seinen neuen Technologien für die E-Mobilität. Wie es heute hieß, sollen zukünftig jährliche Umsatzsteigerungen zwischen 6-8% bei einer Umsatzrendite von mindestens 7% die Regel sein. Ein ambitioniertes Ziel.
Der Automobilzulieferer Bosch sucht alternative Wege zum Sparen, Thomas Wagner berichtete. Die Deutsche Telekom befindet sich gerade im Tarifkonflikt mit der Gewerkschaft Verdi. Und schon gestern gab es da Warnstreiks in 6 Bundesländern. Heute gibt es weitere. Und zwar werden jetzt vor allem Telekom-Einrichtungen im Westen bestreikt, berichtet Sebastian Tittelbach.
Die Gewerkschaft Verdi hat die Telekom-Beschäftigten in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Bremen und Bayern zum Warnstreik aufgerufen. Dadurch könne es zu Wartezeiten bei Telekom-Hotlines kommen. Außerdem fallen eventuell Termine von Servicetechnikern aus. Am Mittwoch hatten nach Gewerkschaftsangaben rund 4.500 Beschäftigte, vor allem im Osten Deutschlands, gestreikt. Bei den Tarifverhandlungen liegen Telekom und Verdi noch weit auseinander. Die Gewerkschaft fordert 12% mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 400 Euro zusätzlich pro Monat. Die Telekom hat noch kein Angebot mit konkreten Zahlen vorgelegt. Sie kann sich aber einen Sockelbetrag für alle Beschäftigten vorstellen. Davon würden besonders Mitarbeiter mit niedrigen Gehältern profitieren. Außerdem könnte in den laufenden Gesprächen auch über weitere Telekom-Unternehmen verhandelt werden, deren Tarifverträge noch nicht ausgelaufen sind. Die Gewerkschaft will weitere Protestaktionen vorbereiten. Die nächste Verhandlungsrunde soll in Köln Ende des Monats stattfinden.
Im Tarifkampf zwischen der Deutschen Telekom und Verdi gibt es weitere Warnstreiks, Sebastian Tittelbach berichtete. Das Label klimaneutral, das befindet sich inzwischen auf immer mehr Produkten, allerdings nicht immer gerechtfertigt, kritisieren Wettbewerbshüter. Heute wurde ein solcher Fall vor dem Bundesgerichtshof verhandelt, noch ohne Urteil. Aber Mischa Erhardt erklärt, warum es in dem richtungsweisenden Verfahren geht.
Seit 2021 produziert Katjes alle Produkte klimaneutral. Dieser Satz einer Werbeanzeige in einer Lebensmittelfachzeitschrift ist Stein des Anstoßes und Streitpunkt bei dem Verfahren vor dem Bundesgerichtshof.
Aus unserer Sicht wird in dem konkreten Fall der durchschnittliche Verbraucher den Eindruck gewinnen, dass es dem Unternehmen gelungen ist, das Produkt ohne klimaschädliche Emissionen herzustellen.
Sagt Rechtsanwältin Ulrike Gillner von der Wettbewerbszentrale, die ihren Sitz in Bad Homburg in der Nähe von Frankfurt hat und eine Selbstkontrollinstanz der Wirtschaft für fairen Wettbewerb ist.
Wir sind der Meinung, darüber hätte in der Werbung aufgeklärt werden müssen, und zwar ob und zu welchen Teilen das Unternehmen die behauptete Klimaneutralität erreicht hat, ob durch Einsparung der eigenen Emissionen oder durch Kauf von Kompensationszertifikaten.
Konkret geht es also um die Frage, wie deutlich in einer Werbung ersichtlich sein muss, was hinter dem Begriff der Klimaneutralität eigentlich steckt. Eine ähnliche Frage hatte bereits die Deutsche Umwelthilfe der Drogeriemarktkette DM gestellt. Da hatte im vergangenen Jahr das Landgericht Karlsruhe entschieden, dass das Unternehmen die fraglichen Produkte nicht mehr als klimaneutral oder umweltneutral bezeichnen dürfe. Anders in der ersten Instanz zur Frage der Klimaneutralität bei Katjes. Denn da hat das Oberlandesgericht in Düsseldorf argumentiert, dass Verbraucher den Begriff klimaneutral im Sinne einer ausgeglichenen CO2-Bilanz verstünden. Sie wüssten also, dass die Neutralität auch durch Kompensationsmaßnahmen wie den Kauf von Umweltzertifikaten erreicht werden kann. Entscheidend für das Urteil war auch die Tatsache, dass Katjes in seiner Werbung einen QR-Code mitveröffentlicht hatte, wo man nachlesen konnte, welche Maßnahmen Katjes konkret ergriffen hat, um sich als klimaneutral zu verstehen. Ulrike Gillner von der Wettbewerbszentrale reicht das nicht. Mehr Transparenz über die Art und Weise und das Verständnis von Klimaneutralität sei notwendig, und zwar im Sinne eines fairen Wettbewerbs.
Das hat dann Auswirkungen auf den Wettbewerb, wenn ein Teil hohe Investitionen tätigt in die Einsparung von Emissionen, während andere kostengünstiger Klimazertifikate einsetzen und am Ende aber in beiden Fällen die gleiche Aussage in der Werbung verwendet wird.
In der Tat ist der Unterschied zwischen der tatsächlichen Reduktion klimaschädlicher Emissionen in der Produktion auf der einen Seite und des Ausgleichs von Emissionen andernorts durch Zertifikate entscheidend. Denn Emissionen, die gar nicht erst entstehen, entlasten das Klima direkt. Kompensationsprojekte dagegen mildern nur die Folgen von Emissionen durch Ausgleich andernorts und sind in ihrer Wirkung nur schwer zu beziffern. Bei Katjes selbst war am Vormittag auf Anfrage niemand zu erreichen, der sich zu dem Verfahren äußern konnte oder äußern wollte. Auf Ebene der EU hat schließlich das Europaparlament eine Richtlinie beschlossen, die sogenanntes Greenwashing verhindern will. Verhindern also, dass Unternehmen sich oder ihre Produkte umweltfreundlicher darstellen, als sie es in Wirklichkeit sind. Sie wird beispielsweise verbieten, Produkte ohne Nachweis als klimaneutral zu bewerben und soll bis 2026 in den Nationalstaaten gesetzlich verankert sein.
Der Bundesgerichtshof muss entscheiden, wann der Begriff klimaneutral verwendet werden darf in der Werbung und wann nicht, Micha Erhardt berichtete. Und jetzt gucken wir nach Münster. Da ist gerade die Verkehrsministerkonferenz zu Ende gegangen. Zentrales Thema der Konferenz war das fehlende Geld im öffentlichen Verkehrssektor und die weitere Finanzierung des Deutschlandtickets. Und unsere Korrespondentin Felicitas Böselager kann uns mehr dazu sagen. Sie ist jetzt bei uns in der Sendung. Frau Böselager, wie ist das ausgegangen beim Deutschlandticket?
Also so richtig ist da beim Deutschlandticket jetzt heute nichts rausgekommen, wenn man genauer hinsieht. Also die Verkehrsminister und Ministerinnen, die haben betont, dass das Ticket ein Erfolg sei. Es wird ja in einem Monat ein Jahr alt. Und klar ist auch, die Verkehrsministerkonferenz will das Ticket erhalten. Aber wie es jetzt mit der Finanzierung weitergeht, das ist immer noch nicht abschließend geklärt. Die Länder sind weiterhin bereit, die Hälfte zu tragen. Bislang kostet es ja 3 Milliarden Euro und die Länder zahlen also 1,5 Milliarden. Sie würden auch Mehrkosten zur Hälfte übernehmen, haben sie gesagt. Und eine zentrale Forderung der Länder an den Bund ist, dass es möglich ist, Geld aus dem vergangenen Jahr, also was man letztes Jahr nicht für das Deutschlandticket ausgegeben hat, in dieses Jahr transferieren und für das Deutschlandticket nutzen zu können. Das war eigentlich auch mit dem Bund so vereinbart, aber hier fehlt noch eine Gesetzesänderung, damit das überhaupt funktionieren kann. Und da gab es zwar positive Signale vom Bund, dass diese Änderung kommen soll, aber das ist eben noch nicht umgesetzt. Und ein Problem mit der Finanzierung ist auch, dass, obwohl es so als Erfolgs Konzept gefeiert wird, jetzt das Ticket, nicht genug Menschen das Ticket nutzen. Also einerseits sagt die Verkehrsministerkonferenz, 11 Millionen Kundinnen und Kunden sind toll, aber wenn man genauer hinschaut, sind das nicht genug Menschen, die das Abo haben, damit das Ticket sich wirklich lohnt. Vor allem auf dem Land ist es nicht so verbreitet wie in der Stadt. Also hier ist auch noch eine Baustelle, dass man das Ticket weiter ausbaut. Und dann hat der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter von der CSU noch gefordert, dass es eben eine dauere, eine sichere Finanzarchitektur geben muss. Er habe keine Lust mehr, bei jeder Verkehrsministerkonferenz wieder über die Finanzierung des Tickets zu sprechen.
Was ja auch noch Thema war im Vorfeld der Konferenz, der Deutsche Städtetag hat gewarnt, dass manche Städte möglicherweise, weil Geld fehlt, die ÖPNV-Fahrpläne ausdünnen müssen. Wurde dazu was bekannt?
Ja, das wurde jetzt in dem Teil, den ich mir bis jetzt anhören konnte, nicht explizit besprochen. Aber klar war, das hat NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer von den Grünen betont, dass sowohl die Straßen als auch die Schieneninfrastruktur massive Investitionen brauchen. Er hat gesagt, man dürfte die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, nämlich als an der Infrastruktur gespart wurde und die maroden Brücken und Schienennetze sind ja nun ein ganz akutes Problem. Sowas dürfe nicht nochmal passieren. Und deshalb unterstützt die Verkehrsministerkonferenz den vom Bund vorgeschlagenen Infrastrukturfonds, denn damit sei es dann auch möglich, Projekte, wie es so schön heißt, überjährig, also von einem in das andere Jahr hin, zu finanzieren. Und dann kann man auch wieder mehr für den ÖPNV investieren.
Was war denn sonst noch bei der Konferenz wichtig und vielleicht auch schon wirklich konkret?
Also es gab noch ein paar andere Themen, aber meistens sind das auch Forderungen. Also beispielsweise, dass die Finanzierung des Radverkehrs nicht zurückgeschraubt werden darf. Da werden Förderungen an manchen Orten zurzeit offenbar schon verringert. Außerdem ging es um die Förderung von neuen Antriebsformen für Busse im ÖPNV. Und ein anderer wichtiger Punkt war beispielsweise die Digitalisierung des Schienenverkehrs. Da kommen in den nächsten Jahren noch große Summen auf die Länder zu.
Das war das Wichtigste von der Verkehrsministerkonferenz. Felicitas Böselager hat das für uns zusammengefasst. Und damit kommen wir zur Wirtschaftspresse. Nach einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung wird in Deutschland so viel gearbeitet wie noch nie und deswegen wird in den Zeitungen die Wochenarbeitszeit kommentiert.
Die Süddeutsche Zeitung fragt: Kann sich Deutschland angesichts von Personalknappheit und internationalem Wettbewerb 4-Tage-Wochen leisten? Manche Unternehmer insinuieren, viele Deutsche seien faul geworden. Doch erstens stimmt das nicht, wie neue Daten zeigen, und zweitens ist es, sagen wir, gedankenfaul. Wer Personal möchte, sollte Arbeitnehmer motivieren. Also nicht das Letzte aus ihnen herausquetschen, um den Gewinn zu maximieren, sondern für gute Arbeitsbedingungen sorgen und anständig bezahlen. Im Kölner Stadtanzeiger heißt es: 4 statt 5 Tage in der Woche zu arbeiten, macht Menschen, Studien zufolge, zufriedener, auch produktiver und sogar glücklicher. Das ist eine gute Sache. Wäre da nicht die weit verbreitete Anspruchshaltung zu vollem Lohnausgleich? Weniger tun, aber nicht weniger Geld verdienen. Welch schönes Füllhorn. Nur passt es nicht zu dem ebenso bestehenden Anspruch an dieses Land. Wer weniger arbeiten will, soll das umsetzen können, aber Gehaltsabstriche in Kauf nehmen. Made in Germany hatte mal einen anderen Klang. Was ist so schlimm geworden, dass 40 Stunden Arbeit in der Woche zu viel erscheinen? Außerdem geht es in den Kommentarspalten um den Berliner Sonderweg, ein 29-Euro-Ticket für den Nah- und Regionalverkehr in der Hauptstadt anzubieten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert: Berlin gibt schon wieder mit vollen Händen Geld aus, das es nicht hat. Von Juli an beglückt ausgerechnet ein schwarz-roter Senat die Hauptstädter mit einem 29-Euro-Ticket, das offensichtlich dem Deutschland-Ticket den Rang ablaufen soll. Anders ist diese für die Steuerzahler sündhaft teure und weitgehend sinnlose Aktion kaum zu verstehen. Die Verluste muss der Staat jährlich mit 3 Milliarden Euro ausgleichen. Die zusätzlichen Kosten für die Berliner Extrawurst zahlt der Senat aus dem eigenen Haushalt, der aber immer wieder über den Länderfinanzausgleich aufgefüllt werden muss.
Damit endet jetzt die Wirtschaftspresse und auch unsere Sendung Wirtschaft am Mittag kommt jetzt zum Schluss. Nach den Nachrichten hören Sie bei uns weiter im Programm die Sendung Deutschland heute. Am Mikrofon ist dann meine Kollegin Sabine Demmer. Und in ihrer Sendung, da geht es unter anderem um die Frage, wie man in Berlin mehr Wohnraum für Geflüchtete schaffen kann. Und es geht um die Hamburger Bauförderung und zwar konkret um Sozialwohnungen, auch mit mittlerem Einkommen. Ich bin Katja Scherer. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören heute Mittag und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen weiteren Nachmittag.